Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Das ist immer so eine Periode, wo es halt irgendwann eine Zeit lang schlecht ist, dann wird es aber halt auch einfach wieder besser. Und ich meine, die Leute an per se, die haben ja Bock, sich Tattoos abzuholen. Hm. Ich glaube, es ist einfach im Moment eine schwierige Zeit.
Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Ink Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tätowier-Equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Liebe Freunde, guten Morgen, kann man sagen. An der Stelle herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Und heute hat es endlich geklappt, nachdem wir es ein paar Mal versucht haben. Bei mir ist heute der liebe Sascha Roth. Sascha, was geht ab?
Morgen. Was lange währt, wird endlich gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hoffe zumindest.
Hast du ausgeschlafen?
Nicht wirklich, aber für dich stehe ich auch gerne morgens früher auf.
Ja? Stehst du sonst? Ist das so sonst deine Zeit? Wann stehst du normalerweise auf unter der Woche?
Oh, mittlerweile hat sich das schon wieder ein bisschen früher eingependelt. Als ich so angefangen habe, war es tatsächlich so, keine Ahnung, um 10 aufgestanden, weil ich erst wirklich um 12 angefangen habe zu tätowieren. Mittlerweile öffne ich den Shop um 11. Das heißt, ja, ich stehe zu Hause spätestens um 9 auf, eher um 8. Für noch eine Ruhe zu frühstücken und so, aber ja, um 8 Uhr schon im Shop zu sein, war jetzt auf jeden Fall eine kleine Herausforderung.
Ja, wann fängst du dann um 12 hast du dann den ersten Termin oder was?
Nee, meistens um 11, manchmal auch um 10, wenn es irgendwas Kleines ist, wenn Kunden reinkommen, irgendwie einen kleinen Schriftzug oder irgendeine kleine Blüte oder was ich was wollen, dann komme ich auch schon für um 10, aber ich bin um 10 normal schon im Laden und um 11 geht normal dann der Betrieb los.
Ja. Ja, krass. Ja, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und dann habe ich irgendwie keine Zeit mehr oder dann habe ich gedacht so, boah, ich kann doch eigentlich erst um 12 anfangen, ist auch easy. Und dann habe ich das auf 12 angehoben, aber ja, 11 ist
natürlich. Ja, ich hatte das früher auch, bin aber echt mittlerweile froh, wenn ich abends dann eher zeitig zu Hause bin, weil morgens, ja, außer es jetzt irgendwelche Sachen, die zu erledigen sind, dann gucke ich auch mal, dass ich um 12 anfange, beziehungsweise gibt es ja auch Kunden, die können erst um 12, weil sie dann nur einen halben Tag Urlaub holen müssen und dann fange ich dann auch mal um 12 an.
Ja, ja, krass. Ja, bist du in deinem, ganz kurz vielleicht, ich habe gerade noch gedacht, vielleicht fangen wir einfach mal so an und sagen nochmal für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich nochmal eben ganz kurz vor, wer du bist, was du machst.
Ja, ich bin Sascha Roth, bin natürlich auch Tätowierer, was der Podcast ja eigentlich hergibt, 36 Jahre. Komme aus dem schönen Saarland und arbeite bei mir im Studio Die Brude Tattoo.
Bist du gebürtiger Saarländer?
Genau, ich bin aus einem kleinen Nebenort von Saarbrücken, aus Duttweiler direkt.
Ah, krass, okay. Und dein Studio ist wo? In welcher Stadt?
Der Ort nennt sich Quierschied, eine kleine Gemeinde bei uns auch näher Saarbrücken. Also wir haben mit dem Auto, keine Ahnung, 10 Minuten nach Saarbrücken. Und aber halt eher ländlich gelegen, jetzt nicht wie bei euch Jena City direkt, sondern... Naja. Wirklich schön auf dem Dorf.
Jena ist ja auch eigentlich ländlich gelegen, so nur hier ist es halt etwas konzentriert. Wir sagen immer, es ist ein Dorf mit Straßenbahn eigentlich.
Okay. Ein schönes Dorf auf jeden Fall.
Ja, ich muss mal bei euch vorbeikommen. Ich habe gerade gedacht, als du Saarland und 10 Minuten nach Saarbrücken gesagt hast, dann habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich die Beschreibung von allen Orten im Saarland, weil so groß ist es ja nicht.
Ja, das stimmt. Also gibt schon Strecken, die du länger fahren musst, aber ja, nach Saarbrücken haben wir von hier aus 10 Minuten und ist schon ganz cool, bist direkt an der Autobahn. Das heißt, wenn du wirklich in die Stadt willst, bist du schnell da, die Kunden sind schnell da und
War das ein Grund, weswegen du dich dafür entschieden hast und nicht in die Stadt zu gehen?
Tatsächlich nicht. Wir waren vorher mit dem Laden oder ich war vorher mit dem Laden in Saarbrücken selbst. dumme Missstände oder dummes Missgeschehen, was passiert ist. Bei mir zu Hause wurde eingebrochen. Das heißt, ich habe zu Haus quasi den Standort gewechselt, eine neue Bude gesucht, bin dann nach Quierschied privat. Und als ich mich geschäftlich von Dustin getrennt habe, habe ich mir einen neuen Laden gesucht, weil der andere einfach für mich viel zu groß war. Ja, dann habe ich gedacht, komm, muss ich nochmal unbedingt nach Saarbrücken rein. Und dann stand ein Quierschied, eigentlich ein sehr schönes Ladenlokal leer, was ein bisschen Liebe noch gebraucht hat. Aber dann war für mich klar, gut, ich habe es morgens dann nicht so weit auf die Arbeit. Die Kunden an für sich sind bei uns zumindest so, dass sie auch statt nach Saarbrücken rein, dass sie auch nach Quierschied kommen, ist die Parksituation auch besser. Mhm. Und von daher war für mich dann klar, dass ich dann gerade hier bleibe.
Ja, aber ist doch cool eigentlich. Wie lange bist du jetzt schon am Start mit Tätowieren?
Ich habe nächstes Jahr, Januar 24, tatsächlich 10-jähriges.
Oh,
Jubiläum.
Hey, 10 Jahre. Mit 26 hast du dann angefangen, ne? Wenn du jetzt zwischendurch noch Geburtstag hast. Krass, was hast du vorher gemacht?
Da kann ich ja einiges erzählen. Ich bin gelernter Bauzeichner. Das war so das Erste, was ich gemacht habe nach der Schule. Ha. Was eigentlich totaler Quatsch war, weil irgendwie war klar, dass ich da nie wirklich drin arbeiten werde. Hab von dort aus tatsächlich irgendwie so eine dumme Furzidee gehabt, dass ich noch müsste Schlosser lernen. Ich musste Betriebspraktikums machen während meiner Ausbildung als Bauzeichner in verschiedenen Baufirmen. War da halt in einem richtig geilen Schlosserbetrieb, wo ich mich mit den Leuten mega gut verstanden habe. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich gesagt habe, geil, ich will dort jetzt eine Ausbildung machen. Mhm. Und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass das einfach erstens nichts für mich ist und zweitens auch, dass irgendwie nicht wirklich eine Zukunft hat. Gerade in dem Betrieb, da wurde teilweise zwei Gesellen über Winter immer entlassen, weil halt einfach zu wenig Arbeit da war im Winter und.
Was habt ihr gemacht beim Schlossereibetrieb? Also was war da so das?
So ein richtiger Bauschlosser halt, wirklich Geländer, Gartentüren und so Kram halt wirklich.
Ne? Ah, ist doch Treppen. Geil eigentlich.
An für sich schon, ja.
Ich denke mir jetzt manchmal, ich finde es schade, ich hätte auch gerne jetzt so rückwirkend so eine handwerkliche Ausbildung. Ich meine, klar, man kann ja heutzutage alles lernen, ne? Aber so eine richtige, erstmal lernst du da arbeiten auf dem Bau, ne? Also das ist auf jeden Fall, wenn ich mir das überlege, so wenn viele Leute jetzt anfangen, auch mit Tätowieren oder so, die vorher nichts gemacht haben und die es arbeiten auch nicht so richtig erfunden haben, wo du denkst, die müssen eigentlich mal schön auf dem Bau geschliffen werden.
Ja, auf jeden Fall. Also die Zeit war auch geil. Das war jetzt knapp 2 Jahre, wo ich dort war. Also die Ausbildung auch nicht wirklich dann durchgezogen. Ich habe das Jahr, bevor sie zu Ende gewesen wäre, dann aufgehört. Hm. Aber ich war da ganz ehrlich, ich habe da null Perspektiven gesehen, weil wenn ich hole, da war ein Meister halt und der hat für einen Stundenlohn von was weiß ich was gekämpft, weil der Chef einfach nicht mehr zahlen konnte, wollte, keine Ahnung. Hm. Und da dachte ich, Alter, da findest du auf jeden Fall keine Zukunft längerfristig. Ja.
Nee, das stimmt. Und dann bist du von da aus dann zum Tätowieren gekommen oder gab es noch einen Zwischenschritt?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe dann noch eine Fortbildung gemacht zum Webdesigner über so ein komisches, komischer Laden bei uns in Saarbrücken. Die sind zwar IHK-verifiziert, aber ja, es ist irgendwie wird der Abschluss nicht wirklich anerkannt so.
Und, ist wie bei den Tattoo-Ausbildungen, die IHK anbietet.
Ja, genau. Ich frage mich eh immer, warum wir Geld an die Affen bezahlen.
Ja, ja, damit sie uns einmal im Monat ihr komisches Papier da, ihre, was ist es, nee, nicht BGW, wie heißt denn das nochmal? Bei uns heißt es, ich glaube, Wirtschaft in Thüringen oder so, habe ich noch nie reingeguckt, habe ich auch nie bestellt.
Kriegst du halt immer nur irgendwelche Kurse angezeigt, wie wirst du ein besserer Chef und was weiß ich was, kannst du dann besuchen und bringt dir mega viel im Laden.
Wo die irgend so ein Tontilon zeigt, wo ich mir denke, so was wollt ihr mir denn erzählen? So, wenn ihr ein guter Chef wärt und weißt du auch, erfolgreich wärt, hättet ihr gar keine Zeit für so eine Scheiße. Weißt du, wie ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Die Ausbildung gemacht und dann tatsächlich Fachabi nachgeholt, Fachrichtung Design und Kunst bei uns in Saarbrücken. Ja, von dort aus kam mir wieder eine Furzidee, dachte ich, muss studieren gehen. Hab dann angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren und
im Bauzeichner gut geklappt hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte damals irgendwie die Idee, vielleicht so Richtung, Berufsschullehrer oder so zu machen. Aber ja, also ich habe schnell gemerkt, Studium ist gar nichts für mich. So dieses selbstständig Lernen, du musst nicht, also quasi du musst dir selbst in den Arsch treten, du musst auch morgens nicht da sein, ganz wenig Präsenzveranstaltungen. Und von dort aus habe ich währenddessen angefangen zu tätowieren, bis ich exmatrikuliert wurde. Ich war extra noch eingeschrieben, weil ich gerade das Studententicket noch gut gebrauchen konnte. Und so kam ich dann zum Tätowieren. Also echt schon ein langer Weg.
Ja. Krass, aber ich finde das wild, das ist ja wirklich so einmal das bunte Potpourri eigentlich fast an allem, was man so machen kann. Von so einem Bürojob stelle ich mir das jetzt vor, dann irgendwie so richtig halt Handwerk auf dem Bau und so und dann am Ende des Tages dann wieder so ein bisschen doch wieder Büro und Computerarbeit und dann studieren.
Ja.
Geil. Und wie kam dann der Wunsch für dich auf, wirklich dann das Tätowieren zu lernen und wie hast du es dann letztendlich gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht?
Tatsächlich ja. Also Bock hatte ich da natürlich schon ewig drauf. Ne? Ich meine, das wird sagen die meisten wahrscheinlich auch, aber tatsächlich schon auch so als Kind immer gemalt und natürlich immer mal Pausen dazwischen, wo du keinen Bock hattest. Da habe ich damals einen Jan kennengelernt, das war ein guter Freund von meiner Schwester, der kam so aus der Clique von meiner Schwester und der hat damals die Ausbildung angefangen bei Black and Gold Tattoo in Essen, bei der Sandy und beim Tim. Mhm. Und er sagt, guck doch auch, dass du irgendwo unterkommst. Ja, und dann habe ich tatsächlich in Kaiserslautern eine Stelle gefunden, beim Dustin. Die haben damals einen neuen Azubi gesucht, bin dahin, habe die Mappe vorgezeigt, weil ja, Vorzeigen hatte ich viel, weil ich eigentlich viel immer aufgehoben habe, wenn wir mal gemalt haben und so. Es hat auch so privat mega gut harmoniert, so was Musik angeht und Interessen und so. Ja, und da habe ich tatsächlich dann kurz drauf in Kaiserslautern angefangen, beim Dustin eine Ausbildung zu machen. Der Laden hieß damals noch American Electric Tattoo, den gibt's leider nicht mehr.
Krass. Und also hattest du da schon immer deine traditionelle Richtung, die du da gemacht hast, oder hat sich das so entwickelt mit der Zeit? Weil ich kenne das von mir, traditional war am Anfang immer so, ja, fand ich irgendwie hässlich. Also, weißt du, ich war bei Rockland Tattoo bei Günner damals, hab mich vorgestellt da und Günner hat, wir haben dann auch darüber gequatscht, über so, war eher so der Neo-Traditional Dude und dann so, er so, ja, hier, guck mal, das Traditional Tattoo, ne? Ich weiß, das sieht mega easy aus und auch mega, es ist auch irgendwie so ein bisschen hässlich, aber ich sag dir ganz ehrlich, je länger du tätowierst, desto geiler findest du das. Und soll ich dir was sagen, hat er recht gehabt, so.
Ja, ist auch wirklich so. Also, da, ich kannte damals eigentlich so Tätowieren wirklich nur von unserem einen Tätowierer, vom Jojo, Johannes von New School Tattoo. Johannes, sein Stil ist schwierig zu erklären. Es ist nicht wirklich neo-traditional, ist aber auch nicht traditional. Und von uns ging halt jeder dahin. Ja, und da ich so aus dieser Punk- und Skinhead-Szene kam, kannte ich so ein bisschen traditional Tattoos, hab da aber den Hang dazu echt auch über den Jan, da der wirklich bei der Sandy gelernt hat, die halt bold und simple as fuck ist halt, ne? So wirklich ganz, ganz traditional, wirklich das alles lieben gelernt. Da war für mich klar, okay, das ist das, worauf ich eigentlich Bock habe.
Mhm. Ja, geil. Und die Berührungspunkte, die du vorher hattest, jetzt dadurch, dass du gesagt hast, also hast du irgendwie dich anderweitig künstlerisch betätigt jetzt, während des Studiums oder so schon, dass du halt generell gezeichnet hast oder so, weil.
Gut, ich habe halt wirklich immer schon viel gezeichnet. Dann durch diese Ausbildung zum Webdesigner, da hast du halt auch dir so ein bisschen Photoshop-Skills, hast du da beigebracht gekriegt. Dann natürlich nicht jetzt ultra die besten. Ja, dann habe ich angefangen für so eine scheinheilige Firma im Saarland, die ich so ein bisschen vom Fußball her kannte, so zwei Jungs, Flyer zu machen für Malle-Partys etc. So in die Richtung ein bisschen künstlerisch gearbeitet, wobei da die Vorgaben einfach schon zu strikt waren. Ansonsten, ja, wirklich halt echt sonst immer viel gezeichnet, auch lang vorm Tätowieren schon für Kumpels irgendwie, die so eine Garagenband hatten, dann ein Cover gemalt und gut, wenn du das heute anschaust, würde ich am liebsten direkt kotzen, aber das ja, waren gut, alles so halt die Anfänge, wo das angefangen hat. Ne?
Wenn du sagst, du kommst aus der Punk- und Skinhead-Szene, da sind ja auch Sachen, die jetzt, sage ich mal, handwerklich noch nicht so top-notch sind, ja auf jeden Fall cool.
Das stimmt, ja, die haben sich mega gefreut. Für mich war das auch geil. Dann stand eine CD mit einem Artwork, was ich gemalt habe, bei uns in Saarbrücken im Plattenladen und
geil.
Boah, das war schon mega geil halt, ne?
Das finde ich auch immer cool. Das ist mir auch aufgefallen, so, dass du auch was, du bist ja auch so ein Typ, der sich so ein bisschen in die Sachen reinnerdet, ne? Also sei es jetzt Musik, wenn es jemand kennt von irgendwie gerade was so Hardcore-Sachen oder so angeht, ne, dann bist du das. So, aber ich finde das auch cool, dass du dich so in der Tattoo-Geschichte so ein bisschen auskennst. Also im Sinne von, dass man, weißt du, man sagt irgendeinen Namen und du kennst das halt, weißt du? Ich war, also als ich kann mich dran erinnern, als wir uns Blink-182 angeguckt haben dieses Jahr und ich dir meinen Freund Gordon Klaus vorgestellt habe und Gordon dann auch irgendwie erzählt hat von Hinz und Kunz und du kanntest das alles und ja, aber der macht doch jetzt das und da ist doch so, das fand ich irgendwie beeindruckend.
Ja gut, Musik, ich meine, den ganzen Tag läuft Muck im Laden, irgendwann willst du auch einfach nochmal neues Zeug hören, fragst du halt mal Kunden oder Kumpels, die halt wirklich tief in der Hardcore-Szene drin sind, halt wirklich so mit ganz kleinen Bands, wo ich jetzt gar keine Ahnung habe, wo ich dann gezeigt bekomme. Und mit der Tattoo-Szene, ja, ich versuche dann halt schon auch wirklich immer dabei zu bleiben, weil es interessiert mich halt einfach. Ich meine, das ist mein Job. Das wäre wie, ich meine, du kennst es auch, wir gehen nicht heim und es ist Feierabend, sondern ich sitze dann auf der Couch, hab's Handy in der Hand, guck Instagram durch, dann also manchmal das Gute an Instagram ist ja, dann kriegst du immer neue Sachen vorgeschlagen oder was ich was. Oder so Sachen wie jetzt mit deinem Podcast, auch geile Leute wieder kennengelernt, die ich vorher jetzt nicht kannte. Und ja, so bleibt man halt eigentlich am Ball. Und ich finde, das ist eigentlich auch wichtig. Ich sehe das bei vielen Kollegen oder bei einigen Kollegen, wo das eigentlich gar nicht so der Fall ist. Die kommen morgen zur Arbeit, die gehen mittags heim und das war's für die. Das ist, Tätowieren ist da wirklich nur so ein Beruf. Das war für mich aber von Anfang an klar, dass das nicht so der Fall sein soll.
Ich glaube, das ist aber auch wichtig, ne? Wenn ich mit, ich habe jetzt Montag mit Julian gesprochen, Siebert, und Julian meinte das halt auch so. Das ist so ein bisschen auch der gemeinsame Nenner von allen Leuten, mit denen ich hier spreche, weil die halt eben dieses Quäntchen mehr machen, als man, also so die, ich glaube, so in diesem Business-Deutsch sagt man, die extra Meile zu gehen, weißt du? Aber das ist halt auch so cool, weil das verbindet halt alle irgendwie, auch wenn wir alle unterschiedliche Leute sind, unterschiedlichen Kram machen, aber die Liebe zur Sache, das ist halt das, wo halt alle sagen, jawohl, das ist halt cool. Bist du alleine im Laden?
Aber das Krasse ist, meine Mutter hätte das niemals geglaubt, weil ich weiß noch ganz genau, damals, als es ging von Grundschule in die weiterführende Schule, kriegst du ja so eine Empfehlung geschrieben.
Ja, ja.
Dann hieß es damals, ja, von den Noten her wäre es schon okay, wenn er zum Gymnasium geht, aber wir empfehlen Realschule oder Gesamtschule, weil er ist einfach strack, faul, er macht nur gerade das, was er muss. Mehr darüber wird nicht gemacht, von daher empfehlen wir nur Realschule oder Gesamtschule. Also meine Mutter hätte da niemals dran geglaubt, glaube ich.
Woran liegt das? Meinst du, es war so, dass du halt einfach Spaß an der Sache brauchst, um...
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was gibt's Geileres als unseren Beruf? Ich kann mir echt nicht mehr vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Natürlich so irgendwie so, ich meine, du bist das beste Beispiel, so seit Nebenprojekte, aber an für sich ist Tätowieren einfach der geilste Beruf.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich bin mir relativ sicher, das sage ich auch immer, wenn die anderen Side-Hustles, die man so hat, ich meine, das mache ich ja eigentlich alles pro bono, ne? Es gibt ja wenig Sachen, wo wirklich irgendwie Geld mit verdient wird oder so, ne? Das ist eigentlich in der Regel alles nur extra Zusatzarbeit mit der Perspektive, dass man da vielleicht irgendwann mal die ein oder andere Münze zurückkriegt, so. Ja. Aber es ist schon, ich würde unter keinen Umständen jemals was anderes hauptberuflich machen als Tätowierer, so. Weißt du, auch wenn ich nicht mehr müsste oder so, das wäre irgendwie für mich völlig außer Frage. Und deswegen denke ich mir, wäre das eigentlich, also ich verstehe das auch nicht, ich nehme das auch persönlich, wenn Leute sagen, sie hören so auf mit Tätowieren. Das ist so, also da habe ich so richtiges Unverständnis für.
Ja, ich meine, manchmal hast du halt irgendwie Arschlochskunden, das kommt immer mal vor. Ne? Zum Glück bei uns, muss ich sagen, wirklich ganz, ganz selten. Aber das soll dir doch nicht die Lust an deinem Job nehmen, ne? Also gerade wenn du so einen geilen Job hast wie wir.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es ja auch so, man lernt ja auch so ein bisschen Psychologie, mit Leuten umzugehen dann, ne? Das braucht auf dann ein bisschen Fall. Und das ist ja dann auch die Erfahrung. So.
Definitiv.
Was sind deine liebsten Kunden? Also welcher Typ Kunde? Wie sieht so der perfekte Kunde für dich aus?
Mega schwierig. Also natürlich, wenn der ein bisschen Freiheit lässt, was gestalterisch angeht. jemand, der einen Schädel will, natürlich. Nee, keine Ahnung. Also ultra schwierig. Also wir haben, bei uns sind die Kundschaft, die ist so durchgemixt. Wir haben von teilweise Leute, die Mitte 60 sind. Mein ältester Kunde war 74 damals. Das war noch im alten Laden. Das war mega geil. Aber auch mega netter Typ. Und, aber mittlerweile auch die ganzen Jungen. Mein Großcousin bringt mittlerweile viele Leute bei, die auch einfach Bock auf Traditionals haben. Das finde ich ganz geil, dass man weg von dem Pinterest-Scheiß und die wirklich sagen, geil, ich hab Bock auf euer Zeug, uns auch die Freiheiten lassen und dann halt mit einer coolen Tätowierung heimgehen. Ne?
Ja, ich glaube, und ihr seid auch noch nicht auf den Zug aufgesprungen, Privatstudio, sondern Deep Rooted ist ein Streetshop, oder?
Genau, das wollen wir auch beibehalten. Ja.
Ja. War das bei dir wichtig oder ist dir das generell wichtig, dass du sagst, du machst alles?
Also ich mache auf jeden Fall alles, was ich, sage ich mal, handwerklich beherrsche. Also wenn jetzt hier jemand reinkäme und sagt, er hätte gerne ein Porträt, sage ich natürlich, nee, das funktioniert leider nicht, weil ich mich da nie groß mit beschäftigt habe. Beziehungsweise auch immer den ganzen Realistikern einen Respekt zoll vor der Geduld. Wenn ich denke, die arbeiten so ein handflächengroßes Tattoo oder ein bisschen größer 8 Stunden am Tag dran. Boah, dann mache ich hier zwei große Traditionals halt einfach.
Ja.
Und ja, aber ansonsten, ich habe gar kein Problem, wie gesagt, morgens mal um 10 im Laden zu sein und einen Namen zu tätowieren oder eine Hundefoto zu tätowieren oder so Kram. Also habe ich gar kein Problem mit. Ne? Die Leute, wenn die Leute es wollen und sich damit sicher sind, dann kriegen sie das. Und warum soll ich das nicht machen? Also da bin ich mir auch einfach nicht zu fein für. Das ist ja in der Hinsicht dann ja auch schon wieder ein Handwerk. Und das übe ich dann auch gerne aus.
Ja, ich finde, generell ist es wichtig, dass man einfach so für jede, also man lernt ja auch immer was dazu bei den Geschichten. Das heißt, du hast ja dann auch einfach die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ich kann jetzt hier den Kleinkram dann ablehnen oder so, weil, wie du schon sagst, es gibt ja echt viele Leute, die sagen, nö, da bin ich mir zu fein für. Aber am Ende des Tages ist das ja alles was für deine Werkzeugkiste, so, ne? Wo du halt sagen
kannst. Und sind wir mal ehrlich, dann kommt irgendeine ältere Frau, die will halt einen Namen von den Enkel haben. Ja. Die geht heim mit dem Tattoo, ist mega happy, zeigt es in der Familie, da kommt vielleicht der Enkel und will was Großes, Oldschool oder Young Wanna Do. Ne? Also das ist alles so ein Geben und Nehmen. Dass, wenn man das halt machen wird, wäre es mit Sicherheit auch weniger los im Laden.
Werbung. Freunde, ich möchte heute ein kleines bisschen über unsere Freunde noch von Killer Ink Tattoo Supply reden, die uns in dieser Folge dankenswerterweise wieder unterstützt haben. Und den meisten muss ich Killer Ink Tattoo Supply, glaube ich, gar nicht näher bringen. Das ist der führende Tattoo Supply in Europa mit einem riesen Angebot an Sachen. Bei Killer Ink bekommt ihr zum Beispiel Cheyenne Tattoo Equipment, ihr bekommt FK Irons Maschinen, ihr kriegt Kurosumi Farbe, ihr kriegt alles an Farbe, was ihr euch erträumt, alles Reach-konform. Alles super schnell geliefert und weil wir natürlich auch an euch denken, haben wir euch einen kleinen, aber feinen Deal ausgehandelt. Und zwar gibt es für alle Neukunden, das ist wichtig, also auf die erste Bestellung bei Killer Ink Tattoo Supply 10% Rabatt komplett auf alles. Ist das kein Angebot, Freunde? Wenn ihr euch zum Beispiel bei Cheyenne eine Sol Nova Unlimited kauft, sind das immerhin 100€ Discount, die ihr bekommt. Sagt ihr jetzt, jo, Maschine habe ich schon, ich brauche was anderes Cooles. Dann gibt es ja zum Beispiel das Sniper Tattoo Fotografie Set, was ihr sicherlich auch schon gesehen habt, was super hochwertig ist, muss man sagen, wo ihr auch mit dem Rabattcode alleine schon 40€ spart. Das ist schon, denke ich mal, ein gutes Wort. Und aus diesem Grund möchte ich euch jetzt nochmal nahelegen, besucht die Seite, wenn ihr noch nicht drauf wart, www.killerink.com. Kauft euch da, was ihr wollt, macht eine schöne Bestellung fertig und dann gebt ihr den Code TFTN10 ein und spart 10% auf eure erste Bestellung, auf das komplette Sortiment und das läppert sich schon, wenn man ein bisschen mehr bestellt. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ich bin selber auch Kunde da mit meinem Studio. Wir haben super viele Sachen und vor allem eine Menge Auswahl. Das ist nämlich das, was immer so ein bisschen das Problem ist, dass man sich sämtliches Equipment sonst in verschiedenen Shops zusammenkaufen muss. So nicht bei Killer Ink. Deswegen nochmal www.killerink.com. Gebt da den Code als Erstbestellung wohlgemerkt. Nochmal ganz wichtig. TFTN10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Shownotes. Dankeschön.
Werbung Ende.
Du bist ja auch noch ein bisschen in der wohltätigen Seite unterwegs und hast ja noch deine Creative Hearts Foundation. Erzähl mir mal ein bisschen was darüber, was das ist.
Genau. Oh, also ich muss sagen, als ich damals die Ausbildung beim Dustin angefangen habe, hat er mir so ein bisschen beigebracht, das Ganze auch einmal im Jahr irgendwie was Wohltätiges zu machen. Da ging es dann los beim Dustin damals mit Charity Walk-Ins. Die haben wir gemacht für die Hardcore Help Foundation und so Kram. Dann habe ich immer Ideen mit reingebracht. Dann war, keine Ahnung, so Streetlife Help hießen die damals. Das waren kleine Organisationen vom Kumpel, die Rucksäcke mit Klamotten, die noch in Ordnung waren, gepackt haben und die an Obdachlose in der Winterzeit verteilt haben, dass sie einfach warme Klamotten hatten. So Sachen, ja, dann haben wir das wirklich etabliert, dass wir einmal im Jahr so ein Charity Walk-In machen, wo wir wirklich die kompletten Einnahmen dann auch spenden. War dann, keine Ahnung, einmal bei uns hier vom Hochwasser Leute, die extrem betroffen waren. Dann einer, der tatsächlich einen Unfall beim Fußball mit dem Torwart zusammengerauscht, Schienbeinbruch gehabt, kam ins Krankenhaus, Behandlungsfehler, Bein bis zum Knie abgemacht, gekriegt eins.
Laber nicht echt?
Ja, wirklich. Das war damals Alter. So dann das größte Ding, wo wir ein Charity Walk-In gemacht haben für den. Da habe ich auch wirklich dann so ein paar Tätowierer zusammengetrommelt, wo ich sage, komm, wir haben echt damals mehr als genug Platz gehabt im alten Laden. Da habe ich gesagt, komm, wir können mit mehreren Tätowierern arbeiten. Die waren auch alle direkt dabei. Da haben wir schon echt eine große Summe zusammengekriegt. Und dann kam ja irgendwann Corona, wo das Ganze gar nicht mal so möglich war. Hatte ich halt überlegt, was kann man jetzt machen? Und habe ich echt überlegt, ob ich, war für mich irgendwie klar, ich mache so ein Malbuch. Wollte das erst mit Zeichnungen von mir füllen und dann dachte ich, Alter, nee, wer will jetzt ein Malbuch kaufen, nur mit Zeichnungen von mir? Außerdem kenne ich zu viele geile Tätowierer, wo ich weiß, die machen richtig geile Arbeiten, die ich persönlich auch sehr schätze. Habe angefangen mal rundzufragen. Es war jeder irgendwie direkt begeistert. Und da war für mich klar, okay, dann ziehe ich das jetzt auf jeden Fall mal hoch. Waren dann im Endeffekt knapp 50 Tätowierer. Und ja, haben wir das Malbuch gemacht. Und das Ganze ging dann zugunsten vom Kinderhospiz und Palliativteam bei uns hier einen Ort weiter.
Das finde ich richtig cool, wenn du sagst, du hast das gelernt, das gehört für dich mit zum Handwerk dann da, dass man halt eben sich auch, sage ich mal, so ein bisschen, ja, oder nicht ein bisschen, sondern einfach wohltätig befasst. Vor allem auch bei der Heart for Help Foundation, ich rate jetzt mal wild in den Raum, den Rico kennst du davon, ne?
Ich kenne ihn persönlich leider nicht. Also ich habe ihn einmal kennengelernt auf einem Konzert, ich glaube, das war der Rico. Aber jetzt, ich würde nicht sagen, ich kenne ihn persönlich. Wir haben uns kurz mal Hallo gesagt und gequatscht, ja.
Also da kann ich auch, da können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz die Zeit nutzen, weil das ist nämlich auch die Hardcore Help Foundation, die ist aus Lüdenscheid. Das ist der Ort mehr oder weniger, wo ich herkomme. Kleines Nest daneben. Ich kenne Rico zwar nicht persönlich, aber ich kenne René persönlich, der damals bei uns in Lüdenscheid die ganzen Bookings gemacht hat und dem wir dann zu verdanken haben, dass halt so, keine Ahnung, Death Before Dishonor und so in einer alten Druckerei da in Lüdenscheid gespielt haben und er immer die Locals mit supportet hat und so und es wurde nie gewertschätzt und einer der selbstlosesten Leute, die ich auf jeden Fall kenne. Deswegen, wenn ihr Bock habt und keinen Bock habt, eure Kohle, eure Klamotten irgendeiner Hilfsorganisation zu spenden, die das Geld rauswerfen für Leute, die dich in der Fußgängerzone vollquatschen, irgendwelche Studenten auf Meth oder genau, was auch immer, die dann da so rumhampeln und die einen erzählen wollen, hey, na, willst du dich auch jetzt engagieren? Wo ich denke, halt die Fresse so, ich will mein Geld nicht für dich ausgeben. Dein Geld soll an Leute gehen, die es wirklich gebrauchen können. Dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, Hardcore Help Foundation, absoluter Tipp. Wir packen in die Shownotes nochmal die Webseite von den Jungs und Mädels und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, das ist eine richtig, richtig gute Sache. Und auch nicht nur international aktiv, sondern halt auch lokal unterwegs und kümmert sich sehr viel mit Klamottenspenden hier um unsere Obdachlose, um Leute, die es nötig haben. Also gut. Wie ist denn das Malbuch? Das kam dann raus. Und gibt's das noch zu kaufen? Ist die?
Nee, das ist leider schon komplett ausverkauft. Also wir haben 1000 Exemplare gemacht. Ich war dann auch so, das hatte ich vorher auch immer, wenn wir so die Charity Walk-ins hatten, bin ich halt so bei uns in die lokalen Skate-Shops, Klamottenläden, wo ich halt die Leute kenne. Man hat sich ja irgendwann so eine Base aufgebaut. Ich meine, zum Beispiel bei uns der Skate-Shop, da gehe ich hin, seit ich 9, 10 bin oder so oder war. Und man kennt die Leute ja, ne? Man ist schon ewig Kunde dort und dann gehe ich halt hin, sag du, pass auf, wir haben wieder eine Wohltätigkeitsaktion. Habt ihr Bock, irgendwas für eine Tombola zu spenden? Und das ist halt das Geile bei uns. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso wäre, wahrscheinlich. Die Leute wollen dann auch wirklich was Gutes tun und geben was. Das heißt, wir haben auch immer eine riesen Tombola gehabt und genauso habe ich es mit dem Malbuch gemacht. Ich bin hin, habe denen die Idee erklärt, die fanden es mega gut, halt ein bisschen Kohle zu spenden. Das hinten beim Malbuch eine Seite quasi mit Sponsoren, sodass die ganzen Druckkosten, was wir für die Malbücher hatten, für 1000 Exemplare, schon komplett gedeckelt waren. Das heißt, es war im Endeffekt bis auf ein kleiner Prozentsatz, was die Druckerei sich als Vertriebskosten genommen haben, halt kompletter Reingewinn. Das war halt schon ein gutes Stück, was dann wieder mehr dabei rauskam halt.
Ja. Das ist, aber ich meine, das ist ja auch cool. Hast du denn geplant, das nochmal zu machen oder weiterzumachen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit vielen Tätowierern schon gequatscht. 2024, zu Weihnachten wollen wir es vielleicht dieses Mal rausbringen. Weil sowas ja auch immer cool ist, kurz vor Weihnachten, was man verschenken kann. Und stehe halt wirklich schon mit vielen Tätowierern in Kontakt. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten. Es liegt auf jeden Fall auf dem Tisch. Habe ich gerade gestern nochmal die SMS bekommen von einer coolen Firma, die eventuell mit einsteigen will. dass das Ganze vielleicht sogar noch einen Tick größer nochmal aufgezogen wird.
Cool. Also ist auf jeden Fall, kann ich auch jedem ans Herz legen, war auf jeden Fall eine wilde Sache und sind super coole Bilder von super coolen Tätowierern dabei. Hat mich auch mega gefreut, dass da so viele Leute zugesagt haben und dass das dann halt so eingeschlagen ist. Das ist so eine Idee.
Ja,
halt,
also ich war auch wirklich überwältigt. Also wie gesagt, es wurden ja 1000 Bücher gedruckt. Knapp 100 habe ich halt dann quasi den Tätowierern und den Leuten, die Geld gespendet haben, die weg waren, wo ich an die gegeben habe. 200 hat das Kinderhospiz gefragt, ob sie die selber haben können für die Kids, weil die sich auch mega drüber gefreut haben. Die haben das natürlich auch mitgekriegt, weil das auch medial ein bisschen rund ging. Und die restlichen 700 waren halt echt recht schnell weg, sodass im Endeffekt nachher eine Summe von 12.000 ein paar Gequetschten halt rauskam, was geil für das Kinderhospiz dann übrig blieb, ja.
Oh, mega, ey, das ist richtig cool, sowas. Haben die sich, wie habt ihr das dann gemacht? Bist du dann hingegangen oder hast du es einfach überwiesen und ihr habt euch dann getroffen oder war so richtig mit Riesenscheck?
Ja, das Gute war, ja, nee, also klar, dass ein Scheck kam, dann natürlich wirklich, aber wie gesagt, das wurde ja über die über eine Druckerei gemacht, die quasi auch den kleinen Webshop gebastelt haben, Versand und alles übernommen haben. Und dadurch haben die Kohle direkt ans Kinderhospiz überwiesen. Das heißt, du weißt selber, selbst wenn man was in Deutschland was Gutes machen will, wenn ich quasi das Geld eingenommen hätte das die 12.000 Euro ans Kinderhospiz überwiesen, dann wäre ich im Endeffekt nachher noch belangt worden, hätte müssen Steuern zahlen oder so. Und das war dann ja, halt so nicht gegeben.
Das finde ich auch immer nervig. Das war auch, ich habe ja auch schon die ein oder andere Aktion gemacht, jetzt auch wegen Corona oder so, ne, wo dann Spenden eingegangen sind, die dann hinterher dann Leuten zugute gekommen sind. Das ist dann buchhalterisch auf jeden Fall ein Albtraum, weil theoretisch, nur weil du diese jetzt, ich habe es über GoFundMe zum Beispiel gemacht, nur weil du das darüber machst, heißt das noch lange nicht, dass du da nicht irgendwie trotzdem Quittung schreiben musst, eigentlich für jede Geschichte. Nein. So, ne? Und wo du dir denkst, ja, Freunde, ich bin aber auch keine Hilfsorganisation. Und wenn es den Leuten hier nicht auch einfach macht oder die Möglichkeit gibt, auch was Gutes zu machen, dann hat da auch keiner einfach Bock drauf, weil das einfach dann super, super schwierig ist. Ne? Da sagst du halt, okay, dann nehme ich halt Sachspenden, dafür muss ich dann keine Steuern zahlen und mit einem anderen sitzt dann hinterher dabei. Ich meine, gut, das ist halt der Preis, den man dann dafür bezahlt. Das ist auch in Ordnung. Ne? Hauptsache, das kommt dann halt einem guten Zweck zugute. Aber, oh.
Ja, es hat halt so einen faden Beigeschmack auf jeden Fall.
Ja, Deutschland halt. Ne? Ja. Wie, so, ja genau, jetzt kommen wir. Jetzt kommt der Wutbürgerteil. So, naja. Wie denkst du, oder wenn du so in die Zukunft guckst, so, du bist ja jetzt dann auch schon mit 10 Jahren schon relativ lange im Business, merkst du, dass sich was groß verändert hat? Im Sinne von, also klar, hat's, aber wie guckst du da drauf? So, wie ist deine Sicht auf die Zukunft?
Hey, im Moment echt bin ich da echt zwiegespalten. Der Sommer war echt, seit ich jetzt tätowiere, so ruhig wie nie. Natürlich war im Sommer immer ein bisschen ruhiger. Ja. Im Sommer war es echt, wo ich dachte, boah, keine Ahnung, wo das hingeht. Aber ich glaube, sowas fängt sich halt alles nochmal. Ich habe mal mit ein paar Leuten gequatscht, so die schon ein bisschen länger auf der Erde sind als ich. Und die sagen, es ist immer so eine Periode, wo es halt irgendwann eine Zeit lang schlecht ist. Dann wird es aber halt auch einfach wieder besser. Und ich meine, die Leute an für sich per se, die haben ja Bock, sich Tattoos abzuholen. Ich glaube, es ist einfach im Moment eine schwierige Zeit. Die ganzen Kosten steigen. Und da überlegt man sich halt dreimal, ob jetzt eine Tätowierung wichtig ist oder ob man damit vielleicht einfach mal wartet, bis sich das Ganze ein bisschen normalisiert hat und man weiß, wie krass das jetzt weitergeht. Und kann man den Leuten ja auch nicht böse sein. Ich meine, es ist immer noch ein, was man sich gönnt und, wie heißt das Wort? Luxusgut halt einfach immer noch. Es ist ja nichts, was man jetzt fürs alltägliche Leben braucht halt.
Nee, das daher, bei Corona haben wir das ja eigentlich dann gesehen. Ne? Das ist dann bitter, wenn man weiß, okay, das ist halt der Job, für den brenne ich und da gebe ich mir ganz viel Mühe, aber das ist halt auch das Erste, was wegfällt, wenn es dann halt klamm wird, ne? Weil das ist ja nun wirklich nicht überlebenswichtig.
Das stimmt, ja.
Wie war das bei Corona für dich? Das war ja, sage ich mal, auch da die erste Krise, die man so global, die wir jetzt miterlebt haben. Das erste Mal, wo es ist eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, so, wenn ich zurückblicke, denke, hat's auch was Romantisches irgendwie. Also ich fand die Zeit auch cool, aber wie war das für dich?
Ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall etwas, wo man dran gewachsen ist. Ne? Also das war ja so von 0 auf 100 kam das ja irgendwie gefühlt und ich weiß noch genau, wir saßen im Laden, dann kam irgendwie die Nachricht, ja, jetzt werden die Läden alle geschlossen und wir waren am Tätowieren und wir dann so bei Behörden angerufen, wie sieht's denn aus, wir haben einen Kunden hier sitzen, kann man den wenigstens noch fertig tätowieren halt, ne? keine Ahnung, nicht gewusst, was wir jetzt machen sollen. Und an für sich so die ersten, die erste Schließung, wie lang war die? Ich glaube 4 Wochen, muss ich sagen.
Nee, war länger. Also bei uns waren es 8.
Bei uns war es, glaube ich, 4. Ein Monat waren die allererste Schließung. Und ich muss sagen, die habe ich tatsächlich auch wirklich genossen. Ey, ich bin jeden Tag, da war noch mega gutes Wetter. Mhm. Sprit war bei 99 Cent, glaube ich. Das heißt, ich bin jeden Tag mit den Kumpels Moped gefahren. Es war halt so geil, so ein bisschen was gemalt. Einfach mal auch wieder Wannadoos gemalt, wo ich dann abends oft mal nicht dazu komme, weil einfach zu viel anderes Zeug zu malen ist. Und ja, das habe ich schon genossen. Aber dann irgendwann war es halt echt eine lästige Geschichte. So. Und jedes Mal sonntags irgendwie vorm Fernseher gesessen, auf die Ansprache von der Frau Merkel gewartet, um wieder zu hören, nein, wir verlängern die Maßnahmen doch nochmal um 2 Wochen.
Ja.
Gut, dann setzen wir uns in 2 Wochen nochmal vor den Fernseher und gucken mal, was die Tante sagt. Und ja, ich glaube eher so dieses Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Das war irgendwann, also ich weiß nicht, wie Leute so harzer den ganzen Tag können zu Hause sitzen. Ne? Zeitlang war das wirklich ganz geil, aber die paar Monate, das hat mir voll und ganz gereicht. Da bin ich schon bald am Rad gedreht.
Ja, man fühlt sich dann irgendwann wie so ein Assi, ne? Weil dann ist er, dann du fängst ja dann auch an, du hast am Anfang deine Routinen irgendwie und probierst sie beizubehalten. Es kommt jetzt halt genau. Nicht drauf an, dass du heute deine Mails beantwortest oder morgen, ja. Ne? Weil es wartet ja gerade eh keiner. Du kannst auch nicht sagen, außer Freunde, ich weiß dasselbe, was ihr wisst, so ich melde mich, sobald es irgendwie Neuigkeiten gibt. Bis dahin schieben wir es halt immer. Da habe ich mich halt auch gefragt, wie das Leute machen, die jetzt crazy ausgebucht sind. Das war ja bei mir zum Glück noch nie der Fall. So, weißt du?
Bei mir aber auch nicht, ey. Wir haben auch so ein, zwei Kandidaten im Saarland, die 1 bis 2 Jahre Vorlaufzeit hatten oder haben normalerweise, wo ich Gott sei Dank auch immer sage, ich bin froh. Bei mir hat sich so eingependelt, immer so 2 bis 3 Monate. Früher war es mal 3 bis 4. Was ja auch schon krass ist, wenn du da Termine nachholen musst.
Voll.
Aber Leute, die in einem Jahr, 1,5, 2 ausgebucht sind, Alter, da wäre mir den Kopf geplatzt. Ich hätte gewusst, was ich machen soll halt, ne? Das war mit Sicherheit noch mehr kopfig wie bei mir mit 3 Monaten.
Ja, ja, safe. Ja, ich glaube, das ist halt eben so diese Geschichte, diese Unwissenheit. Am Anfang fand ich es eigentlich, die ersten 2 Wochen waren geil. Da hast du dich halt hingesetzt, da hast du jetzt halt gesagt, so, ah, okay. Dann zentrierst du dich wieder so ein bisschen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe dann für mich entdeckt, so Fahrradfahren, habe mich dann immer aufs Fahrrad gesetzt und bin dann irgendwie 5, 6 Stunden bei uns hier über die Berge geheizt und habe mal so geguckt, was hier geht, was da geht. Und man merkt ja auch, wie nach einer Zeit, wenn du so im Alltagstrott dann raus bist, wie so die Kreativität zurückkommt. Ne? Ich war hinterher, ich kann mich noch dran erinnern, hat es hier geschneit. Das war dann, glaube ich, im 2. Lockdown. Und dann habe ich, Schnee kannst natürlich, oder kann man schon, habe ich aber nicht gemacht, dann biken, sondern habe mir einfach einen Rucksack gepackt und bin sozusagen wandern gegangen. Ich habe so ein kleines Notizbuch mit dabei gehabt und 3 Schritte bei uns über die Horizontale und dann haben meine Gedanken schon angefangen, so richtige Faxen zu machen. Und dann, ich war nur am Schreiben die ganze Zeit, nur Ideen, Weltideen, allen möglichen Scheiße, was man so alles machen kann. Das ist schon...
Ja, das war krass. Einfach auch geil zu sehen, wie die ganzen Tätowierer dann wirklich mit Zeug angefangen haben. Ne? So, es war, ich meine, jeder hat ja irgendwie was gemacht. Mhm. Bene Bulczak hat so ein Dino-Flash mit Tätowierern rausgebracht, wo ich mitmachen durfte. Gino Gambino hat angefangen, ja komm, wir machen Split-Flash, Leute angeschrieben, wo ich was mit ihm gemacht habe. Das war alles so Zeug, was vielleicht vorher mal eine Zeit lang auf der Strecke geblieben ist. Halt, ne?
Ja.
Und das war schon geil zu sehen, wie auch in welche verschiedenen Richtungen so die ganzen Tätowierer, die man kennt, sich dann einfach kreativ ausgelassen haben halt einfach.
Ja, ich finde das aber auch wichtig, dass du das halt machst. Also in dem Sinne, du bist ja dann halt auch kreativ und für mich bedeutet das halt auch, genauso wie jetzt, keine Ahnung, mit Instagram, was, also man sieht ja jetzt auch ein paar Videos von Leuten, die dann halt so Aufrufe machen, Hilfsaufrufe, was auch immer, weil es dann halt gerade irgendwie nicht läuft oder so. Und dann denke ich mir halt auch mal so, am Ende seid ihr doch Kreative. So, dann denkt euch halt was aus, so, ne, wie es halt läuft. Nicht, also es kann ja immer Scheißzeiten und so geben, ne? Das ist ja auch einfach so. Manche Sachen hat man auch nicht in der Hand, wie du sagst hier bei deinem Bekannten, dem sie dann einfach das Bein abgenommen haben, weil er sich halt was gebrochen hat. So richtig weird auch noch. So, ne? Aber ich finde, am Ende des Tages ist es ja, wenn du kreativ bist, dann solltest du ja eigentlich auch die in der Lage sein, dazu zu aus jeder Situation irgendwie was zu machen. Genau.
Auf jeden Fall. Gibt so viel Zeug, was man machen konnte. Von daher, ich weiß gar nicht, was habe ich alles gemacht. Ich habe so Holzplatten bemalt. Dann habe ich mal beim Hagen so ein bisschen abgeguckt. Der hat damit angefangen, so Holzscheiben. So die verkauft. Ja, also ich, mit so Posca-Stiften habe ich es gemacht halt. Ne?
Ah, geil.
Ganz cool. Ja. Ja. So Zeug halt. Ne? Dann, wie gesagt, die Prints. Ich glaube, jeder hat irgendwie Gutscheine verkauft, was an für sich für eine Zeit lang zu überstrecken ganz gut war, aber muss halt immer im Kopf behalten. Es kommen halt die Tage, da kommen die dann halt mit den Gutscheinen. Ja. Ne? Es war auch krass zu sehen, wie hilfsbereit Kunden sein.
Dann einfach, ne?
Wie wir das gepostet haben mit einem Gutschein und hast gesagt, pass auf, um über die Runden zu kommen, packen wir, keine Ahnung, 20% drauf oder so. Und nicht gelogen, bestimmt über die Hälfte der Kundschaft hat gesagt, Alter, nee, bitte schreibt mir nur den Gutschein für den Wert, wo ich gekauft habe. Ich will nichts geschenkt bekommen, euch geht's im Moment scheiße genug. Und so Sachen, das fand ich auch mega geil zu sehen, wie Kunden einfach hilfsbereit halt sind. Ne? Das war schon schön zu sehen.
Ich glaube, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die unterscheidet dich dann, wenn du dir wirklich Zeit nimmst für deine Kunden, von den Studios, die jetzt so gerade alle links und rechts an der Ecke so sprießen, die dann irgendwie eine fette Marie für ihr Tattoo nehmen. Weißt du, also die Leute dann richtig abrippen so und wo du halt weißt, nee, und ich bin der Geilste und überhaupt, ich glaube nicht, dass die so viele Leute gehabt hätten, die dann oder haben, die dann für die
Branche
gesprungen wären, ne?
Ja, da ist ja auch diese, wie du sagst, diese Kundenbindung, ne? Also in den, bei uns sind so ein, zwei Läden, wo wir halt auch haben, wahrscheinlich genauso wie bei euch. Da sind Tätowierer dabei, die machen mega Arbeiten. Kann man überhaupt nichts sagen. Aber wie du sagst, also Preise, glaube ich, erstens. Und zweitens auch, da teilweise komplett diese Ostblock-Connection immer sitzt, die kaum Deutsch kann, sich mit dem Kunden nicht unterhalten kann, die dann mit ihren Kopfhörern auf den Ohren sitzt. Der Kunde kann sich mit dem Tätowierer unterhalten, geht dann halt nach 8 Stunden heim, ist voll am Arsch und hat 8 Stunden nichts gequatscht und ist einfach abgefuckt. Von daher, ich glaube, ja, du hast recht. Das hat auch auf jeden Fall mit dazu beigetragen, wenn man ein gutes Kundenverhältnis hat.
Ja, das ist sowas, finde ich zum Beispiel auch, dass da diese hast du ja viel bei den Ketten oder so, ne, die mit den Dudes arbeiten. Ich meine, klar, die Leute, der Arthur, der bei mir arbeitet, der hat mir das erzählt, der kommt ja auch aus Russland und hat auch hier vorher in einem Studio gearbeitet. Das war so ein bisschen wie Arbeitslager. So, du bist irgendwie, du hast dann irgendwie eine Bude gestellt gekriegt oder so, davon wurdest du abgeholt, dann bist du ins Studio gefahren worden. Hast dann da deine, keine Ahnung, 8, 9, 10 Stunden gekloppt, hast irgendwie wahrscheinlich auch noch richtig viel Kohle abgedrückt. So, und dann geht's abends nach Hause und morgens wieder dasselbe, ne? Also das ist schon, ich meine.
Aber die sind halt teilweise froh, weil sie halt wirklich
immer
noch immens viel Geld verdienen gegenüber dem, was sie wahrscheinlich in Russland oder so verdienen würden
halt, ne? Ja, ist ja auch so, aber ich finde halt trotzdem irgendwie, das ist halt so ein bisschen, für mich ist das immer dann so ein bisschen seelenlos, weil das sind ja auch meistens, oder nicht meistens, sondern überwiegend halt Studios, die ich sag nicht meistens, aber überwiegend so dasselbe einfach, weißt du, die dann halt eben so, ja, extrem teuer sind und halt eben auch, da geht's nicht um den Flair, da geht's halt um eine geile Arbeit, zugegebenermaßen sind viele der Arbeiten halt wirklich sehr gut, ne, da kann man echt nichts sagen, aber es ist halt so, weiß ich nicht, da würde ich, wenn ich so ein Studio hätte, würde mir, glaube ich, dieser Teil mit Atmosphäre und Kundenbindung und ich bin so, weißt du, du kommst als Fremder und gehst als Kumpel irgendwie so, das würde mir
genau
halt
das fehlen. Haben wir an der Scheibe stehen. Das habe ich irgendwann mal vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren bei irgendeinem Ami bei Instagram gesehen, fand den Spruch einfach so geil. Deswegen, wir haben auch an der Scheibe, come as a stranger, leave as a friend. Also, weil es halt, wie ich sage, es passt bei uns einfach so gut, weil, ja, es fühlt sich, teilweise ist es auch scheiße, ne, dass man sich direkt so ultra, ultra Kumpel fühlt, ne?
Ja.
Aber an für sich finde ich das schon gut, weil bei uns soll sich jeder wohlfühlen, jeder ist genauso gleich willkommen. Und ja, deswegen fand ich den Spruch damals so mega gut und habe den auch irgendwie mit auf die Scheibe halt gepackt.
Ja, aber darum geht's ja auch irgendwie am Ende des Tages, ne? Weil das, du hast ja zu dem oder derjenigen, es ist ja eben nicht nur, das ist wie, ich kann auch zu H&M rennen und kann mir ein T-Shirt holen so, oder ich lasse mir halt was von einem Designer wirklich entwerfen, anhand von dem, was wir zusammen entwickeln, dann, weißt du, und so sehe ich halt ein Tattoo auch. Ich finde, das ist super wichtig, dass, weil du hast ja auch immer einen persönlichen Bezug dazu. Wenn dein Tätowierer ein Wichser ist und du hast, daran das Tattoo noch so geil sein, weißt du, und das ist halt einfach, das fühlt sich dann scheiße an. Und genauso ist es umgedreht, wenn du Kacke tätowierst, aber ein witziger Dude bist so, dann ist es vielleicht ein scheiß Tattoo, aber dann guckst du trotzdem
drauf. Ein guter Kumpel von mir, ich sag jetzt mal keinen Namen, der ist auch Tätowierer. Er weiß selbst, er ist nicht der beste Tätowierer. Ich lieb ihn aber. Und er hat damals immer schon gesagt, weil der ist auch ultra weit ausgebucht, sage ich, sag dir einfach, wie es ist. Ich mache das mit meiner Art. Leute kommen zu mir auch einfach wegen meiner Art. Die wissen, ich mache jetzt nicht die allerbesten Tattoos. Also ist kein schlechter Tätowierer.
Ja.
Aber der sagt, ey, die Leute fühlen sich bei mir so wohl. Ich mache das mit meiner Art. Und das stimmt. Er ist immer mega, mega weit ausgebucht. Und ist einfach ein richtig geiler Typ.
Das finde ich aber auch gut, wenn man so ist und wenn man das halt eben so macht, weil das ist ja auch das, was am Ende hängen bleibt. Ne? Deswegen kommen die Leute ja. Man hat ja dann sein Alleinstellungsmerkmal auch irgendwie. Und ich meine, Tätowieren, weiß ich nicht, wenn du jetzt, dieser persönliche Aspekt ist halt trotzdem ein wichtiger Teil unserer Arbeit halt dazu.
Definitiv. Ne? Gebe ich deswegen, ganz recht.
Wenn du dann, keine Ahnung, Leute hörst, die dann so voll die Star-Allüren auf einmal kriegen, so, weil sie irgendwie aus welchem Grund auch immer ein bisschen Höhe kriegen, das fühlt sich für die meisten Leute dann auch scheiße an. So, ne, wenn die dann.
Auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, wie es bei mir, also ich habe natürlich, war bei mir zum Glück nie so der Hype da. Ne? Ich krebs immer noch mit meinen fast 5000 Followern rum. Wobei ich auch immer sag, im Endeffekt ist es mir egal, weil ich weiß, ich habe genug zu tun. Ne, ich brauche jetzt nicht hier ein Instagram-Fame oder so. Ne, natürlich ist das auf der einen Seite gut, weil du hast wieder mehr Reichweite, kommt vielleicht wieder neue Kundschaft und so. Aber solange meine Bücher soweit voll sind, dass ich weiß, ich habe im Monat immer noch was zu essen zu Hause auf dem Tisch, dann reichen mir auch die 4.500 voll und ganz. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man, kannst du mir vielleicht eine andere Antwort geben, wie es ist, wenn man mal in anderen Sphären schwebt, ob es schwierig ist, da auf dem Boden zu bleiben oder ob man da. Aber ich glaube, da sind wir zu gesettelt für.
Und da fragst du bei mir auch den Falschen. Ich bin jetzt mit knapp 13.000 auch jetzt nicht so super. Also es ist schon mehr als der Durchschnitt auf jeden Fall. Ne, ich habe, das ist nicht viel, was ich habe so, aber ich kann halt sagen, so die Qualität der Leute, die ich habe, so. Mir folgen wirklich richtig krasse Leute, wo ich mich dolle gefreut habe, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Was es auf jeden Fall macht, ab einem gewissen Punkt, und ich sag mal so über 10.000 fängt das an, ist, dass du, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, es ist bei uns in der Szene leider, muss man dazu sagen, schon so, wenn du jetzt ohne Connections an jemanden halt rantrittst, das ein anderes Gewicht hat, wenn du jetzt Anfragen stellst zum Beispiel. Ne? Also wenn du einen großen Account hast, und zum Beispiel, ich schreibe Kollaborationspartner an, ist es wesentlich leichter, weil die dann halt einfach sehen, so, aha, ja, okay, das ist nicht irgendjemand so, ne, offensichtlich. Ja. Wenn du dann jetzt noch, keine Ahnung, in Sphären von 50, 60, 70k bist, dann ist das auch nochmal was anderes. Aber da ist halt eben auch die Sache, das sind ja nicht alles deine Kunden. So.
Das stimmt. Und
es gibt auch manchmal Leute, keine Ahnung, ich habe in der Facebook-Zeit zum Beispiel, ging es richtig ab, so, da wo ich irgendwann dann auch an mein Limit mitgekommen bin von meinen Freunden, die ich hatte, so, und ich habe da nie irgendwas für gemacht, so, ich habe an einem Tag, frag mich nicht warum, Tausende oder ja gut, Tausende vielleicht nicht, aber Hunderte von Followern gekriegt oder Freundschaftsanfragen bei Facebook damals, und ich habe irgendwie dann ein Standing in Kolumbien irgendwie gehabt, so, keine Ahnung, bringt mir aber nichts, so, bringt mir überhaupt gar nichts. Und
weil die kommen also drüber für eine Arbeit, ne?
Ja, ich denke mir halt so, ich habe lieber 100 Leute, die bei mir Kunden sind und mich supporten und meinen Scheiß geil finden, als irgendwie 10.000 Follower, denen der Kram egal ist, die dann eigentlich nur am Geiern sind, weil sie entweder was klauen wollen oder sich davon wer weiß was versprechen. So die allgemeine Weisheit. Finde ich, also es ist wichtig und es wird wichtiger, glaube ich, Instagram und Social Media generell sich da halt zu positionieren, weil das nun mal der Way to go ist. Ich sehe bei sehr vielen auch älteren Tätowierern, die eigentlich, wo du denkst, hä, wie kann das sein, wo es auch nicht ganz so gut läuft, eben gerade deswegen, weil man immer sich zu fein war und zu cool dafür zu sagen, nee, ich pack jetzt da einfach Arbeit rein, weil die Generation, die mich noch kennt, wo ich der Mac bin, so, die ist irgendwann voll und die Kids gehen woanders hin, ne? Weil du halt eben nicht geschafft hast, das so beizubehalten.
Ja, ich tue mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch echt schwer. Ne? Ich versuche immer mal wieder, ne, hast du dann auch ab und zu mal Kundschaft, die auch so ein bisschen Plan davon hat, die sagt, du musst mehr Videos machen. Videos generiert einfach mehr Aufmerksamkeit als Bilder und. Ich weiß ja schon, wie es bei mir ist, wenn ich abends auf der Couch liege und gemalt habe, Alter, dann will ich poste allein schon Bilder viel zu selten. Das weiß ich selbst. Da muss ich auch mal mehr nochmal hinten dran sein und mit so Reels schneiden und so. Das ist, wie du sagst, ist halt echt schon eine Schweinearbeit.
Das
Gute bei uns im Saarland ist, glaube ich, dass auch gut. Das ist halt, ich glaube, bei uns ist Mundpropaganda wie tatsächlich bei uns im Saarland echt noch schwerer als jetzt wirklich Social Media. Aber auf lange Sicht gesehen gebe ich dir da vollkommen recht, dass man sich da echt positionieren muss. Ich versuche es auch so gut es geht bis jetzt. Weiß auch, dass ich da noch mehr Zeit investieren muss. Und Ja.
Was auch wichtig oder was auch witzig ist, was ich mir jetzt auch mal angeguckt habe, ist halt LinkedIn und den Kram, ne? Aber das ist halt dann für mich eher interessant für die ganzen Side-Hustles, weil du da halt, wir machen ja im Prinzip B2C-Geschäft, also direkt an den Kunden. Und wenn man im B2B-Geschäft ist, ist das dann, das ist halt, kommt halt drauf an, was du machst. Für einen Tätowierer macht es gar keinen Sinn, eigentlich auf LinkedIn zu sein, wenn er nur tätowiert, weißt du?
Ja.
Außer du willst dir irgendwie eine selbstständige Zielgruppe erschließen, aber da
die sind wie hieß diese Scheiß-App noch, die sich jeder Tätowierer heruntergeladen hat, als
Vero.
Es hieß plötzlich Instagram. Ja, Alter, auch so.
Vero.
Direkt aufgeploppt und direkt wieder weg.
Das war geil, ne? Da hast du auch richtig gesehen, wie der Hype-Train auf einmal funktioniert. Alle so, ja, du musst dich auf Vero anmelden, auf Vero. Und dann denken alle so, geil, ey, der Tag ist gekommen, die Karten werden neu gemischt.
Ja.
Jetzt kann ich auch.
Wie lange ging die Scheiße? Na, noch keine Woche oder so,
glaube ich. Nee, das war eine Woche oder so. Alle da hingekommen, dann sind die Server abgekackt. Das war so der erste Cockblocker. Und dann sind irgendwie, dann stehen alle da auf einmal so und dann so, ja, okay, jetzt sind wir da und jetzt? So, ja, ist auch nicht anders.
Gehen wir nochmal zu Instagram.
Deswegen finde ich es auch lustig, dass TikTok sich langfristig gesehen jetzt doch irgendwie durchsetzt und er dann als ernsthaftes zweites Netzwerk irgendwie aufgebaut wird, weil ich halt vorher auch dachte, die Leute sind viel zu bequem. Und von Facebook zu Instagram zu ziehen, ist auch immer eine andere Art von Mensch, so finde ich. Facebook ist für mich, Facebook, da sind Leute, die sind irgendwie so über 50 und die lassen sich gerne in Kommentarspalten aus mit irgendeiner rechten Scheiße von irgendwelchen Lokalnachrichten.
Das haben so Profilbilder immer.
Ja, genau, von unten. Irgendein Hund noch so als Titelbild, so, weißt du? Dann da auch noch so schweinelustige, das wechselt sich immer ab, so Memes gegen die Grünen, aber so richtige Boomer-Memes und dann aber auch diese ganz schrecklich gefotoshoppten Bilder, so ich wünsche euch einen schönen Tag oder so, weißt du, solche Sachen.
Ja.
Wahnsinn, ey.
Irgendwie Fuck you Greta Aufkleber.
Ja, ja, genau, richtig. So, weißt du, was das auch für Leute sind? Das sind auch Leute, die gepostet haben, hiermit widerspreche ich den Facebook,
ja, so die Dings, wo ich
denke, halt die Fresse, Annette, das interessiert keine
Sau. Und
das Krasse
war, das war jetzt, also bei uns zumindest von knapp einer Woche, anderthalb oder so, war genau wieder dasselbe, einmal so eine Welle von wirklich genau den Leuten, die da, das kommt so alle anderthalb, zwei Jahre, wo plötzlich wirklich Leute irgendeinen alten Beitrag lesen, ja, wenn du dir nicht den AGBs widersprichst, werden Bilder benutzt und was, ey, weiß der Geier was, Alter, so ein Bullshit, ey.
So, ich.
Aber wie ist das jetzt zum Beispiel bei TikTok? Können dir die Leute da auch schreiben oder ist das wirklich nur rein hier Videos gucken?
Nee, es ist tatsächlich auch genau wie Instagram. Ich habe gestern reingeguckt, du kriegst nur, dass es halt noch viel süchtiger macht. Das Perfide ist ja an dieser ganzen Scheiße, egal ob es jetzt irgendwie an den ganzen Kurzvideos ist, die sind ja alle krank auf Manipulation getrimmt. Das heißt, dein Ziel ist ja einfach so, du möchtest die Leute da möglichst fesseln und deswegen ist ja auch, das hypnotisiert dich ja richtig. Deswegen gehen die ja auch nur, keine Ahnung, 10 Sekunden und deswegen geht unsere Aufmerksamkeitsspanne ja auch runter, weil das einfach gewollt ist in dem Sinne. Und du guckst dir da einen Pfeffer an, sag ich dir, dann steht da, habe ich jetzt gesehen, Fotoposts haben, keine Ahnung, zweimal mehr Likes, also genau das Gegenteil von Instagram eigentlich, weil die sich dieses Ding da auch holen wollen. So.
Ja, klar.
Wo ich mir halt auch denke, ich mache jetzt keinen Content-Kram direkt für Instagram und für TikTok. Ich recycle das einfach. Ich mache ein Social-Media-Format und das wird dann auf allen Plattformen ausgespielt. Gibt es ja auch Apps für, wo du das parallel machen kannst. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber im Prinzip ist es eigentlich genau so, nur dass die... Also TikTok, muss ich sagen, macht insofern mehr Spaß, weil es da sehr wahrscheinlich ist, dass du auch mal was dabei hat, was dreht, ne? Also im Sinne von, keine Ahnung, dann guckst du mal drauf und dann hast du einen kleinen Account mit 100, 200 Followern so und hast auf einmal ein Video, was, keine Ahnung, 150.000, 160.000 Views hat. Das schmeckt dann natürlich, ne? Aber es ist, Alter, ich sag's dir, das ist ja auch wieder perfide, weil das ist ja wie im Glücksspiel. Das heißt, du kriegst voll den Kick dadurch, dass das halt so abgeht,
ja, klar.
Denkst dann, dass es beim nächsten Mal genauso ist und guess what, passiert nicht.
So, passiert nicht. Und was mich auch, glaube ich, fertig machen wird, ich habe es jetzt gesehen, ich habe einen Kunden, Lars, der macht auch mega geile Bilder und Videos, der hat Olli und mich, Olli ist der junge Kerl, der bei mir noch arbeitet, morgens irgendwie so ein bisschen mit dem Moped begleitet, Bike fotografiert, also nennt er sich, und hat auch so ein geiles kleines Reel geschnitten, hat mich da als kenne ich auch erst seit kurzem, da sieht man, dass ich mich da nicht so mit beschäftige, als Co-Autor eingeladen.
Sehr wichtig.
Alter, und Ja, und wie oft dieses scheiß Reel geliked wird, Alter, von wirklich auch von Leuten, Alter, da kotze ich ab. Dann, die Sachen haben halt 10-mal mehr Likes als irgendwelche Tattoo-Bilder halt, ne?
Ja, ja.
Wir sehen, wie ich Idiot auf dem Moped sitze.
Ja, sowas funktioniert irgendwie witzigerweise dann auch. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, Tattoo-Content bei TikTok funktioniert gar nicht. Also wenig. Okay. Bei Julian zum Beispiel habe ich jetzt mal geguckt, nachdem Adrian mich darauf hingewiesen hat, so, das geht richtig krank. So, der hat teilweise Videos, die 44 Millionen Aufrufe haben oder so. Also komplett krank einfach. Aber wenn, also bei den Durchschnitt, bei den meisten Leuten, die du da siehst, auch kranke Tätowierer, die haben, das hat nicht viel Aufrufe, das hat nicht so viel. Da funktioniert tatsächlich so ein Laberformat oder so, weißt du, wo du irgendwie Menschen siehst und so ein bisschen, und du musst ja auch mit Kontroversen spielen. Ne? Auch das ist ja Marketing am Ende des Tages, ne? Definitiv. Wenn du dich da hinstellst und irgend so eine halbgare Meinung, wie ich das jetzt neuerdings mache, dann da in die Welt posaunst, klar, das triggert manche Leute und dann kriegst du natürlich Aufmerksamkeit. Nicht die, die du immer haben willst, aber. Ja. So, weißt du, das ist.
Und da fand ich zum Beispiel damals, das waren so Formate, wie hast du den, diese Tattoo-Talk mit Andreas damals gesehen? Ja. Die zwei Folgen, dass so Sachen dann leider untergehen, wobei das, ich finde sowas als Tätowierer, also ich habe mir das so gern angeguckt.
Voll.
Und,
war ja auch leider geil produziert.
Genau, anscheinend leider zu wenig Leute, sondern weil es sich ja nicht rendiert hat, sondern, ja, sonst hätten wir sowas öfter mal. Das würde ich halt mega geil finden, halt einfach.
Voll. Und das ist ja eben gerade die Geschichte. Das ist ja das Schöne bei Podcasts, ne? Weil da ist die, also ich sag mal, die Produktionskosten, die halten sich jetzt super krass in Grenzen. Du kannst aber trotzdem diese Werte da transportieren, kannst mit Leuten dann quatschen. Es wird auch wirklich gerne angenommen. Es ist krass immer, wie viel das machen. Und natürlich, wenn du dich da hinstellst, die haben ja Studioqualität am Ende gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob...
Ja, das war mega.
Jörn hat das, glaube ich, veranstaltet, ne?
Andreas und Jörn zusammen, genau.
Ja, aber das also war
Andreas
ja...
Also Andreas hat da, glaube ich, gut private Kohle reingebuttert, wenn ich im Kopf habe.
Na, du hast ja einfach dann Fernsehqualität auch gehabt, so von den Sachen, und auch die Gäste und so waren cool. Ich glaube einfach, dass man sich da im Klaren drüber sein muss, dass man nicht, das ist egal, was du machst, egal wie gut der Content ist, niemand hat auf dich gewartet und es dauert echt extrem lange, bis du dich da etabliert hast. Das heißt, du musst erstmal das mit so großen Mitteln machen, dass du das stemmen kannst, ohne dass was rumkommt. Ne? Jo, was soll ich dir sagen, mein Lieber? Wir sind schon am Ende angelangt wieder. Dankeschön auf jeden Fall, dass du da warst. Wir machen es immer hier so, dass unser Gast natürlich immer das letzte Wort hat. Deswegen hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, hier nochmal deine Instagram oder generell deine Social-Media-Kanäle zu pushen oder halt irgendwie andere Sachen, die du dann noch machen willst. Und wie gesagt, vergesst nicht, wir packen den Link von der Hardcore Help Foundation nochmal bei uns in die Shownotes. Genau.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Es hat echt Bock gemacht. Ich war heute Morgen echt aufgeregt, weil ich so Sachen eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Bin da immer eher so der ruhige Typ, außer in Person. Aber es war jetzt echt ultra angenehm. Ja, ihr findet mich bei Instagram unter sascha.roth.tattoos, Laden unter deeprooted.tattoo, meine ich. Und ansonsten, ja, war auf jeden Fall schön. Dank dir dafür.
Ich habe zu danken, Sascha. Dann starte gut in den Tag und dann würde ich sagen, an unsere Zuhörerschaft, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. frecher Franz, wenn du das danke hörst, melde dich doch mal bei mir. Dann sonst melde ich mich die Tage mal. Da gucken wir mal, was da geht. Und bis nächste Woche. Wir hören uns. Tschüssi. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.